HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Bücheler. Als Friederike Fless 2011 Präsidentin des Deutschen Archäologischen Institutes wurde, hat sie sich nicht träumen lassen, wie politisch ihr Amt sein würde und wie nah dran am aktuellen Weltgeschehen. Aber seitdem Kämpfer des sogenannten Islamischen Staates vorsätzlich historische Zeugnisse, Gebäude und Monumente zerstören, ist ihr klar geworden, die Aufgaben ändern sich. Die erste Frau an der Spitze des ehrwürdigen Institutes von 1829 muss anders arbeiten als die Männer vor ihr. Was soll jetzt geschehen in Palmyra? Wie soll mit den Zerstörungen in der antiken Wüstenstadt umgegangen werden? Können die vielen anderen antiken Städten in Syrien vor dem Krieg geschützt werden? Wie reagieren, wenn die Vernichtung von Weltkulturerbe Teil des Krieges ist? Wenn jede zerstörte Skulptur auch Propaganda des sogenannten Islamischen Staates ist? Darüber will ich sprechen mit Friederike Fless, jetzt in HR Info das Interview. Frau Professor Fless, die Welt schaut auf die antike Wüstenstadt Palmyra, die ist von Syriens Armee zurückerobert worden und sie ist zu einem Symbol geworden. Kultur, ein Stück Welterbe, ist in Sicherheit vor den Barbaren gerettet, vor der endgültigen Zerstörung vielleicht auch gerettet. Ist das tatsächlich so? Wie ordnen Sie das ein? Ist aus archäologischer Sicht jetzt alles gut in Syrien?
Nein, natürlich ist nicht alles gut in Syrien. Also ich denke, wir sind alle oder waren alle Ostern erleichtert, dass doch nicht so viel zerstört worden ist, wie man nach diesen Propagandavideos des IS dachte. Natürlich sind diese wichtigen Monumente, die beiden Tempel, der Baal-Tempel, der Baal-Shamin-Tempel, aber auch der Bogen des Hadrian und sehr viele Grabbauten zerstört worden. Aber man hat befürchtet nach diesen grauenhaften Bildern der Sprengung, dass sehr, sehr viel mehr noch vom IS zerstört worden ist oder eben jetzt im Rahmen auch der Rückeroberung oder dadurch, dass ja der IS auch das Gelände wohl vermint hat, wenn wir das recht sehen.
Aber ich denke auch, Palmyra ist ja nicht alles. Ich sag mal Stichwort Aleppo, eine Stadt mit 4000-jähriger Geschichte. Da sieht es derzeit auch nicht gut aus.
Also ich denke einfach, wir haben den Fokus auf Palmyra alle im Moment, nicht nur wegen der Befreiung, sondern gerade wegen der Propaganda des IS, die auch funktioniert. Ne? Ja. Dadurch nehmen wir es so wahr und eigentlich haben wir eine schleichende Zerstörung des kulturellen Erbes in Syrien seit 2011. 2012, also seit der arabische Frühling dort umkippte in einen Bürgerkrieg. Und 2012 ist ja schon der Basar von Aleppo abgebrannt. Wir wissen von wirklich gravierenden Raubgrabungen in ganz unterschiedlichen Teilen Syriens. Also die Zerstörungen an sich sind sehr, sehr viel umfassender, als wir es mit dem Fokus auf Palmyra wahrnehmen.
Also längst nicht alles gut in Syrien, so kann ich das mal interpretieren. Und in Palmyra kann sich jetzt ja Syriens Herrscher Assad als Retter der Zivilisation präsentieren. Das ist ja derselbe Kriegsherr, der die Altstadt von Aleppo eigentlich zerstört hat. Hat das Ganze auch für Sie einen fahlen Beigeschmack?
Also was wirklich grauenhaft war, war dieses einfach bewusste Zerstören durch den IS, weil es vollkommen unnötig war. In den anderen Fällen hat man es mit den sogenannten Kollateralschäden zu tun von Kampfhandlungen. Das Ergebnis ist für die Ruinen genauso tragisch, für die Menschen natürlich noch mehr, die dabei ums Leben gekommen sind. Aber es sind verschiedene Wertigkeiten, glaube ich, da drin. Aber jetzt zu sagen, im Moment, wer jetzt mehr oder weniger zerstört hat von den verschiedenen Gruppierungen, die kämpfen und durch die Luftangriffe, das kann man eigentlich nicht sagen.
Kriege hat es in der Geschichte immer gegeben und damit auch Zerstörung von historischen Gebäuden und Monumenten. Ist das, was in Syrien passiert, trotzdem was besonders, besonders Schlimmes gerade? Oder wenn man es historisch betrachtet, doch leider nur üblich?
Also ich bin eine klassische Archäologin und natürlich denkt man als allererstes an die Eroberung der Akropolis von Athen und auch die Zerstörung der Akropolis durch die Perser. Und schon damals gab es eine intensive Diskussion darum, ob man diese Monumente auf der Akropolis wieder aufbauen soll oder die Akropolis als Ruine lässt, als Mahnmal. Also die bewusste Zerstörung von kulturellem Erbe hat eine lange Tradition, hat auch eine lange grauenhafte Tradition in Deutschland. Auch wir haben in der Zeit des Dritten Reiches kulturelles Erbe zerstört. Wir haben Bücher verbrannt, wir haben Synagogen abgebrannt und zerstört. Also das ist im Grunde eine merkwürdige, lange bestehende Tradition, wenn man kulturelle Identitäten auch von Gruppierungen von Staaten, von religiösen Gruppen zerstören möchte.
Wenn Sie jetzt drauf gucken, in Syrien blutet Ihnen da das Herz. Ist das was, was einen dann auch emotional angeht, wenn man sieht, dass sowas bewusst zerstört wird?
Ja, also damals, als die ersten Bilder kamen, das fing ja im Irak an mit Mosul, diesen inszenierten Bildern einer Zerstörung von Statuen, einem einfach nur zerschlagen im Museum von Mosul, da ist uns allen schon, denke ich, also der Atem gestockt. Man stand da und dachte, das kann nicht sein. Also man dachte, man ist eigentlich weit darüber hinaus, weil man ja in Folge von Ereignissen wie dem Zweiten Weltkrieg die UNESCO gegründet hat. Man hat sich international eigentlich auf Standards geeinigt, dass man das kulturelle Erbe der Menschheit, das Natur- und Kulturerbe schützt und erhält und wir alle daran arbeiten. Und wir haben, glaube ich, alle nicht damit gerechnet, dass jetzt sich einzelne Gruppen einfach verabsolutieren und sich hinstellen und sagen, wir können selber entscheiden. Es ist kein kulturelles Welterbe mehr, sondern wir entscheiden, was wir zerstören und wie wir damit umgehen.
Also zumindest Ernüchterung, was so den Stand der Zivilisation angeht, wenn man auf Syrien blickt. Wir haben über Palmyra geredet. Immerhin, die Stadt ist jetzt wahrscheinlich vor der endgültigen Zerstörung erstmal gerettet. Aber ich würde gerne mal wissen von Ihnen, was macht denn eigentlich diese Wüstenstadt aus? Warum ist die eigentlich aus archäologischer Sicht so wertvoll?
Also vielleicht fängt man einfach damit an, dass man sich bewusst macht, dass diese gesamte Region Irak, also Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, aber auch der sogenannte fruchtbare Halbmond, der sich von Euphrat-Tigris über Nordsyrien bis eben an die Mittelmeerküste Libanon zieht, für auch die Entstehung der europäischen Kultur unendlich wichtig ist. Also dort wurde Ackerbau und Viehzucht entwickelt. Das heißt, das kam dann mit ziemlicher Verspätung auch bei uns, überhaupt in Mitteleuropa an. Dort wurde Zahl und Schrift entwickelt. Das heißt, unsere basalen Kulturtechniken, ohne die wir uns jetzt auch nicht unterhalten würden, weil dann gäbe es ja keine Computer, keine Technologie, keine Einsen und Nullen und so weiter, die man braucht, um Logarithmen zu schreiben. All das ist eigentlich dort entstanden. Und ja, es ist einfach eine Stadt an einer wichtigen auch Handelsstraße. Da endeten wichtige Handelsstraßen, auch die Seidenstraße. Und man hat dort eine Vermischung gehabt verschiedener Kulturen, verschiedener Einflüsse, die sich in der materiellen Kultur, den Gebäuden, aber auch der Selbstdarstellung in Grabreliefs ganz deutlich zeigt. Und fast jeder Studienanfänger kann nach ein, zwei Semestern diese sehr spezifische Kultur Palmyras, die palmyrenischen Grabreliefs zum Beispiel, erkennen. Das ist was sehr Faszinierendes als Vermengung und ist natürlich uns eigentlich bisher sehr nahe gewesen, weil wir uns ja bis vor kurzem eher als multikulturell definiert haben, auch in Deutschland und jetzt ja selber.
Bis vor kurzem?
Also ich finde schon, dass so manche politische Äußerungen bestimmter Gruppierungen einen daran zweifeln lassen, dass wir uns noch als ganz offene Gesellschaft definieren. Also gerade durch die Ereignisse des letzten Jahres, durch die Flüchtlingsströme, die uns erreicht haben und durch das plötzlich merkwürdige Debattieren, wie viel Kulturkontakt kann Deutschland eigentlich vertragen?
Und Palmyra als Botschafter, als steinerner Botschafter einer offenen, vielgestaltigen, sagen wir multikulturellen Gesellschaft, ist es das, was ich davon mitnehmen kann, von diesen alten Steinen, das, was es mir geben kann heute als Nichtwissenschaftler?
Es kann Ihnen zum einen das geben, die Erkenntnis, dass im Grunde also ein Großteil der antiken Gesellschaften sehr mobil war. Also das ist die eine Erkenntnis, weil da natürlich die großen Fernhandelswege auch hinführten. Und dass man natürlich auch immer wieder in der Geschichte Phasen hatte, die ausgesprochen aufgeschlossen waren, die religiöse Vielfalt tolerierten, die auch eine kulturelle Vielfalt zuließen. Und das macht es, glaube ich, zum einen spannend und zum anderen, wenn sie nach Palmyra gekommen wären, 2011, bevor der Bürgerkrieg anfing, kamen sie ja meist von Damaskus durch die Wüste und dann erstreckte sich diese faszinierende Oase mit ihren Säulenstraßen, Palmenhainen und im Hintergrund hatte man die riesige Zitadelle, um die herum sich Grabbauten gruppierten, also diese merkwürdige Mischung zwischen einer Leere der Wüste, einem Reinkommen in diese Oase und man kam dann in eine Ruinenlandschaft, die einen verzauberte. Also ich glaube, jeder wurde von diesen Ruinen gefangen genommen. Es ist, also man besucht ja solche Orte auch, weil man ein Landschafts-, ein Licht- und auch ein ästhetisches Erlebnis haben möchte, also nicht nur belehrt werden möchte historisch.
Das kann ich sofort nachvollziehen. Ich konnte bislang nur Bilder schauen, aber diese Bilder von diesen Säulen und von diesen Steinen im Abendlicht, die das Ganze so ein bisschen rot eingefärbt haben und dahinter eben diese großartige Landschaft, diese Leere, die Sie gerade beschrieben haben. Also das hat ja auch einfach eine ästhetische Schönheit, die ein Recht hat zu bestehen, denke ich.
Ja, also in hohem Maße. Ne? Und ich glaube, das machte es auch immer aus, warum Touristen ausgesprochen gerne dahin gefahren sind. Nicht, weil es eben doch eine Säulenstraße war oder es Säulenstraßen gab in Palmyra oder immer noch gibt, wie es auch in anderen Städten war, sondern in diesem ganz spezifischen, auch landschaftlichen Setting und eben auch mit einer ganz spezifischen Wirkung, die dieses Licht dann in dieser Wüste und Oase hatte.
H-Info, das Interview mit Professorin Friederike Fless, Präsidentin des Deutschen Archäologischen Instituts. Sie haben das vorhin schon mal erwähnt, also Palmyra auch als Bild einer Stadt, in der viele Kulturen zusammenleben konnten und die es auch dadurch und auch in der Zeit zu einer hohen Blüte gebracht hat. Sind wir, wenn wir das sehen, schon nah dran an der Motivation des sogenannten IS, das alles zu zerstören? Ist das so eine mögliche Motivation oder geht es am Ende doch nur um Geld, um was zu verkaufen, um eine Machtdemonstration? Wie ordnen Sie das ein?
Also ich denke, es kommen verschiedene Faktoren mit hinein. Also zum einen wissen wir natürlich auch, dass auch der IS nicht nur Bilder, Bildwerke zerschlagen hat, sondern auch verkauft hat. Wir wissen auch, dass er selber sogenannte Grabungen durchführen ließ, natürlich auch um Objekte zu gewinnen. Es wird aber auch eine zentrale Rolle gespielt haben, dass man natürlich in dieser eroberten Stadt, die unendlich auch aufgeladen war als Welterbestätte, als ein auch durch Erzählungen, die wir ja alle mitgeschrieben haben, über die wir uns ja auch gerade unterhalten haben, mit Weltoffenheit, religiöser Vielfalt. Wir haben diese Erzählungen geschaffen, haben den Ort damit aufgeladen und damit war er natürlich noch sehr viel anfälliger als irgendwelche Ruinen, die zwar archäologisch wichtig sind, aber jetzt nicht so in der öffentlichen Wahrnehmung standen, dass sie zum Gegenstand dieser Allmachtdemonstration des Islamischen Staates geworden sind. Das heißt, es ist ein symbolisch hoch aufgeladener Ort und man konzentrierte sich ja auch sehr stark auf vor allem diese beiden Sakralbauten, auf Bilder, die Gottheiten oder göttliche Symbole oder Symbole von Gottheiten zeigten. Man konzentrierte sich auf die Grabbauten, das heißt die also Begräbnisstätten der frühen Palmyrener, warum man da so unendlich wütete, habe ich allerdings auch nie so richtig verstanden, was das nun ideologisch oder religiös eventuell über die Scharia herleitbar wäre. Und genauso wenig war es eigentlich bei dem Bogenmonument klar. Das wurde dann allerdings ja relativ spät auch in einem bestimmten historischen Kontext gesprengt, als der IS stark in Bedrängnis geriet. Auch das spielt eine Rolle. Es sind ja Zeichen, ne, die der IS gesetzt hat.
Also vor allen Dingen auch große Propagandawirkung in dem Bereich, würden Sie sagen?
Ja, und wir waren im letzten Sommer alle Teil davon. Also eine Kollegin von mir hat für eine UN-Resolution zum Erhalt des kulturellen Erbes des Irak Satellitenbilder ausgewertet. Und man kann ziemlich genau sagen, dass die Ankündigung des IS kam, dass aber in Nimrud im Irak nicht die Zerstörung sofort losging, sondern es wurde symbolisch etwas zerstört und dann passierte erstmal lange nichts. Und als dann klar wurde, dass die internationale Öffentlichkeit, die Medien aufschrien und das wirklich bemerkten und man der IS auch mitbekam, es wirkt, dann gingen die richtig zur Sache. Das heißt, das war ein Dilemma, in dem wir standen. Also man muss natürlich auf diese Zerstörung aufmerksam machen, auf diese Barbarei. Aber gleichzeitig wurden wir vom IS instrumentalisiert. Und das führt so weit, dass alle Welt eigentlich nur über Palmyra redet. Mhm. Dass wir also immer noch der Propaganda letztlich folgen. Und man zum Beispiel nicht über Aleppo oder andere Orte redet.
hr-info, das Interview mit Friederike Fless, Präsidentin des Deutschen Archäologischen Instituts. Frau Fless, wir haben jetzt viel über Palmyra geredet, Sie haben es gerade noch mal gesagt. Und ich würde jetzt gerne mit Ihnen noch mal kurz in die Zukunft schauen. Was muss denn da jetzt passieren? Muss das jetzt alles wieder so aufgebaut werden, wie das vor der Eroberung durch den IS war?
Also im Prinzip haben wir im Moment manchmal so eine gewisse merkwürdige Schreibtischprojektdiskussion, die da geführt wird. Also als die Zerstörung im August anfing, haben alle gesagt, wir müssen reproduzieren, wir müssen die Denkmäler als Zeichen gegen den IS, gegen seine Barbarei wieder aufbauen. Jetzt, wo der Direktor des syrischen Antikendienst Mamun Abdul Karim das auch sagt, wird plötzlich in allen Medien kritisch hinterfragt. Ja, muss das denn sein? Darf man das überhaupt? Und so weiter. Im Endeffekt hilft es einem, wenn man einfach mal sich reinversetzt, was macht denn ein Archäologe eigentlich, wie der Direktor des syrischen Antikendienstes? Er wird mit diesen Ruinen umgehen wie mit allen Ruinen. Das heißt, man dokumentiert alle Blöcke in Sturzlage. Man schaut, wo könnten die aufgrund der Sturzlage am Gebäude gesessen haben. Und dann wird man erstmal überlegen, und da es eine Welterbestätte ist, der UNESCO, die UNESCO fragen, soll man die Schutthaufen eigentlich als Mahnmal liegen lassen? Das wäre die erste Variante. Dann wird man sich wahrscheinlich entscheiden, weil auch die Substanz, die historische Substanz der Gebäude natürlich so auch schlecht liegen bleiben kann, weil das auch für spätere Touristen weder anschaulich noch wirklich ganz gefahrlos ist. Also wird man die Blöcke auseinander, also den Schutthaufen zerlegen und immer schön dokumentieren und die Blöcke sortieren. Und dann wird man gucken, wie viel Substanz, wir haben ja alte Fotografien und Zeichnungen, ist eigentlich wirklich noch da und was ist nicht mehr da. Und dann wird man nochmal mit UNESCO-Experten reden und dann sieht man, entscheidet man sich zum Beispiel für das Modell Gedächtniskirche in Berlin. Das heißt, man lässt eine Ruine bewusst als zerstörte, als verletzte Ruine stehen, um an den Zweiten Weltkrieg in diesem Fall zu gemahnen. Oder entscheidet man sich für das Modell Frauenkirche und baut den früheren Zustand, das heißt den Zustand vor der Zerstörung, wieder auf und nimmt in Kauf, dass man vielleicht sehr viele Bausteine ergänzen muss. Das Einzige, was kein Archäologe, kein Denkmalpfleger überhaupt machen wird, ist diese merkwürdige Sache, die so im August und September letzten Jahres nach der Zerstörung überall propagiert wurde. Wir haben doch 3D-Modelle, also lass es uns ausdrucken. Also der Erhalt der historischen Substanz geht immer vor. Also das ist Blödsinn einfach.
Was ist Ihnen näher, die Gedächtniskirche in Berlin oder die Frauenkirche in Dresden?
Diese Entscheidung würde ich in dem Moment treffen, in dem ich sehe, wie viel ist erhalten. Also offenbar, so wie man den Fotos folgen kann, von dem Bogenmonument liegen viele eigentlich auch schöne Blöcke rum. Also auf den Bildern sieht man das. Und den kann man wahrscheinlich leicht wieder aufbauen. Beim Baal-Shamin-Tempel bin ich mir nicht ganz so sicher, wie viel zerstört wurde. Das muss man wirklich sehen, wenn man den Schutthaufen zerlegt hat und genau schaut, was ist erhalten und wie viel kann man ergänzen. Aber die vielen Restaurierungsmaßnahmen, zum Beispiel um die Akropolis von Athen herum, wo man in der Antike zerschlagene Bauten jetzt auch wieder restauriert, um sie anschaulich zu machen, zeigt, man kann schon wahnsinnig viel machen. Und man kann es eben, auch wie die Frauenkirche zeigt, eigentlich sehr gut machen. Und
aber sollte nicht auch irgendwo ablesbar sein, was da passiert ist in der jüngsten Vergangenheit?
Ja, das ist eben die Grundsatzentscheidung. Man hat ja mehrere Monumente. Man kann ja einzelne auch in ihren Verletzungen zeigen. Ne? Man kann einzelne auch, um die Gesamtsilhouette zu erhalten des antiken Platzes, teilaufbauen. Aber das ist eine Diskussion, für die hat man Zeit, da eine Entscheidung zu treffen.
Also Eile gibt es da eigentlich nicht, sagen Sie. Frau Fless, das Deutsche Archäologische Institut forscht weltweit an mehr als 350 Projekten und seit 1980 haben Sie auch eine feste Außenstelle in Damaskus. Wie ist das da derzeit? Können Ihre Mitarbeiter derzeit überhaupt noch arbeiten? Könnten die jetzt zum Beispiel nach Palmyra reisen, gucken?
Also das Deutsche Archäologische Institut gehört zum Auswärtigen Amt. Das heißt, wir unterliegen natürlich den Sicherheitsstufen des Auswärtigen Amtes und wir haben keine, das heißt, entsandten Kräfte aus Deutschland vor Ort. Das geht im Moment einfach gar nicht. Aber wir haben natürlich syrische Kolleginnen und Kollegen, die auch weiter arbeiten, die natürlich auch weiter von uns unterstützt werden und in engem Austausch auch mit syrischen Kollegen von Universitäten und Denkmalbehörden stehen, um eben gemeinsam am Wiederaufbau zu arbeiten.
Stelle ich mir aber trotzdem schwierig vor, in der Situation in Syrien zu arbeiten gerade. Zum Beispiel ja der Direktor der Altertümerverwaltung von Palmyra, Khaled el-Assad, ist ja vom IS enthauptet worden, möglicherweise sogar gefoltert worden. Hm. Macht das nicht die Brisanz deutlich, in der Kollegen da arbeiten?
Also im Endeffekt ist es für alle, die da arbeiten, eine wahnsinnige Gratwanderung. Ne? Und zwar egal in welchem Bereich sie sich bewegen. Und genau deswegen, weil es unsere Kollegen sind, unterstützen wir sie. Also soweit wir es können. Wir haben auch Workshops gemacht im letzten Sommer mit Kollegen aus Damaskus in Berlin. Mhm. Es wurden große Konferenzen auch gemacht im letzten Dezember in Beirut. Es ist natürlich leichter für die Kollegen aus Damaskus dahin zu kommen. Und uns geht es darum, auch über ein Projekt, was jetzt vom Auswärtigen Amt und vom Deutschen Bundestag gefördert wird, das heißt die Stunde Null, eine Zukunft für die Zeit nach der Krise, auch Kollegen, die in die Nachbarländer Syriens geflohen sind oder sich in Deutschland aufhalten, in Projekte einzubinden, in denen sie die Zukunft ihres Landes planen. Das heißt, den Wiederaufbau, die Fragen diskutieren, wie geht man mit Städten um, wie Aleppo, wie baut man eventuell Monumente wieder auf oder kann man es einfach nicht mehr machen und muss vielleicht sie durch neue, auch visuelle Wahrzeichen in der Architektur ersetzen.
Viele Syrer sind ja geflüchtet, Sie haben es gerade schon mal gesagt. Sie haben Kontakt mit Kollegen aus Syrien, die zu uns nach Deutschland gekommen sind. Ist das dann ein rein wissenschaftlicher Kontakt, den Sie da haben, oder muss man da auch viel mehr tun, denen ganz praktisch helfen, denen aus Flüchtlingswohnheimen raushelfen? Was sind das da für Aufgaben?
Also sagen wir mal, seit letztem Sommer sind wir geschult in dem vollständigen Spektrum und haben mittlerweile auch ein profundes Wissen in der Frage, wie man Asylanträge stellt und ab welchem Punkt man die Kollegen auch in die Arbeit einbinden kann oder sie an Universitäten vermitteln kann für Promotionsstudien und so weiter. Aber wir machen das alles bis hin zur Wohnungssuche und zu allen Alltagsfragen wie Einschulung von Kindern und so weiter. Und ein Großteil ist eben ausgesprochen praktische Alltagsbewältigung und das machen wir teilweise institutionell, teilweise aber auch rein privat, weil das natürlich auch als Institution nicht immer geht. Ne? Dann macht man es einfach privat, dass man jemanden unterstützt, dass er irgendwie diese ganzen Probleme einer Wohnungssuche in Berlin irgendwie geregelt kriegt.
Aber das geht ja weit über Ihre klassischen wissenschaftlichen Aufgaben hinaus. Ne? Haben Sie dann auch die syrischen Kollegen direkt getroffen und gemerkt, wie es denen geht?
Also viele haben Schreckliches erlebt. Nicht? Und nun sind wir alle, also wir sind Archäologen und keine Spezialisten für Traumabehandlung. Also tun wir das, was wir einfach können. Ne? Wir können sie einbeziehen in unsere Arbeit. Wir können ihnen helfen, wir können sie vermitteln an andere Kollegen und das, man sieht dann relativ schnell, wie auch so ein wenig die Panik aus den Augen verschwindet und sie einfach Fuß fassen. Mhm. Also es ist einfach eine Integration über das Projekt und während der Integration können sie natürlich auch Fertigkeiten erlernen, die sie schlimmstenfalls, falls sich Syrien nicht so schnell wieder beruhigt, für den deutschen Arbeitsmarkt als Fachleute, als Experten vermittelbar macht.
Frau Fless, seit 2011 sind Sie die Präsidentin des Deutschen Archäologischen Institutes. Haben Sie damit gerechnet, dass auch solche Anforderungen auf Sie und auf Ihr Haus zukommen? Sind ja nicht gerade die klassischen Felder für Archäologen.
Also als ich am 1. April 2011 mein Amt antrat, hätte ich überhaupt den Großteil mir nicht vorstellen können. Also ich hätte nie gedacht, dass Archäologie so politisch ist. Das lernt man erst, wenn man beim Deutschen Archäologischen Institut ist und die ganzen Facetten weltweit mitkriegt. Und ich hätte auch nie gedacht, dass, sagen wir mal, in einer Umkehrung, bisher waren wir ja immer Gast zum Beispiel in Syrien, wir nun die Gastgeber sind. Also so kurzer wissenschaftlicher Austausch, das hat man ja immer gemacht, ne? Oder Studenten aus anderen Ländern betreut. Ich war ja an der Freien Universität, das ist ja alles vollkommen normal gewesen. Aber dass sich das so umkehrt und man jetzt vielleicht auch ein Stück zurückgeben kann von dem, was man auch dort in den Ländern natürlich als Archäologe erlebt hat, das hätte ich nie so erwartet. Aber ich glaube, viele haben es nie so erwartet in Deutschland und in Europa, dass die Probleme uns auch noch mal so nahe kommen.
HR Info, das Interview mit Professorin Friederike Fless, der Direktorin des Deutschen Archäologischen Instituts. Mein Name ist Stefan Büchler und ich empfehle Ihnen noch unsere Online-Seite hrinforadio.de. Da gibt es nämlich noch viel mehr Spannendes zum Thema und den Podcast zum Runterladen.